Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hooked on Topic. Wir sitzen wieder bei uns in den Hooked-Büros, den heiligen Hallen, dem Flughafen-großen Büroräumen, die wir uns natürlich leisten können. Und deswegen freut mich ganz...
Hört ihr den Hall? Hall.
Lustig. Auch Gags sind wieder da.
Ja.
Ich freue mich sehr, dich willkommen zu heißen, lieber Tom.
War das gerade so ein...
Ja, weißt du, ich kann dir aber auch genau sagen, wieso, Tom.
Ja.
Ich habe ja gestern den Highlight-Cut nochmal geguckt und da ist mir wieder dieser Affen-Kommentar mir entgegengeprallt. Und ich wurde wieder so gegen die Wand gedrückt von diesem Diss, der so krass war, der mir direkt diverse Traumata wieder aufgerufen hat. Deswegen war, glaube ich, einfach in mir gerade irgendwas,
ja,
was kurz
es ist die,
zurückschlagen musste.
Der Verteidigungsreflex.
Absolut.
Kennen wir auch aus den YouTube-Kommentaren.
Ja, genau. Das war genau das. Wir sprechen heute über ein Thema, über das wir schon mal gesprochen haben. Das machen wir nicht so oft. Was wir sehr oft machen, ist so ein zu einzelnen Themen zu sagen, da kommen wir nochmal drauf zurück,
genau.
Bestimmt. Und das machen wir dann ein bisschen zu selten, könnte man vielleicht sagen. Aber heute machen wir es. Heute beginnt der große Redemption-Arc der Fortsetzungen.
Ich glaube, es hängt immer sehr davon ab, ne? Also Spiele des Jahres-Podcast haben wir ja sehr viele gemacht inzwischen. Ja,
abgesehen
aber
von den Serien, die es gibt.
Genau, das die Serien. Ja. Aber genau bei dem hier hatten wir damals auch gesagt, ja, da kommt könnte man noch mal was machen. Und ich glaube, das war 2 Jahre her.
Ja, ich bin tatsächlich, ich habe den nicht gefunden, weil ich nicht so weit gescrollt bin. So lange ist der her gewesen. Wir reden über, ja, schlechte, in Anführungszeichen, vielleicht umstrittene, vielleicht mittelmäßige Spiele, die wir trotzdem mögen oder vielleicht sogar genau deshalb mögen, weil es sie einzigartig macht. Du hast ja aufgezählt die Spiele, die wir da letztes Mal schon benutzt haben. Ich habe die auch, aber vielleicht könntest du mal kurz ein paar davon nennen, falls die Leute den Podcast noch nicht gehört haben und jetzt auch keine Lust haben, sich den komplett
genau,
zu hören.
Genau, ich gehe sie einfach mal durch, es sind ja jetzt nicht so mega viele. Wir haben beim letzten Mal gesprochen über Inversion, Dragon Ball Z, Budokai, Fahrenheit, Drakengard, 1 und 3 im Wesentlichen. Baphomets Fluch, ich weiß nicht mehr welches, ich habe mir nur Baphomets Fluch aufgeschrieben. Irgendwas war mit Baphomets nicht. Fluch.
Eins ist großartig.
Ja, aber es gab dann so eine Fortsetzung, die
ja,
nicht so
die Fortsetzung gibt es weniger großartig.
Hellgate London, Serious Sam / Painkiller, Dark Void, Bionic Commando, Wanted, Weapons of Fate, Quantum Break und Devil May Cry 4 und DMC sind die Spiele, über die wir geredet haben. Also werden wir da heute nicht nochmal drüber reden. Aber es gibt ja mehr als genug andere Titel, die man hier erwähnen kann in dieser Kategorie. Das sind so diese typischen 6 von 10, 7 von 10 Spiele auf Metacritic oder wo auch immer ihr eure Reviews herbekommt, die bestimmte Sachen halt trotzdem richtig gut können, auch wenn sie insgesamt dann oft gescholten sind und vielleicht auch in Vergessenheit geraten in manchen Fällen.
Ja, ich würde gerne mit einem Spiel anfangen oder 2 Spielen anfangen, die absolut nicht in Vergessenheit geraten sind. Was Leute vielleicht, also ich glaube, mehrere Leute würden sich freuen, wenn sie in Vergessenheit geraten worden wären. Es ist eine Spielreihe,
Skyrim,
über die wir sehr, sehr viel geredet haben und mit der wir uns sehr ausführlich beschäftigt haben und wo ich ein sehr ambivalentes Verhältnis zu habe, das sehr ins beide Extreme geht. Ich rede nämlich von Final Fantasy 13.2.
Oh.
Und Lightning Returns.
Ah.
Lightning Returns, also das sind beide Spiele auf sehr unterschiedlichen Ebenen.
Aber warte mal, 13.2 ist ein Spiel, was du immer noch magst?
Ja, genau, auf sehr unterschiedlichen, also nicht so, wie ich Lightning Returns mag.
Okay.
Deswegen fand ich das so interessant. Beides sind Spiele, die, also sind auf jeden Fall umstritten. Schlecht.
Ja, alles mit 13 hinten dran ist umstritten.
Ja. Als straight up schlecht würde ich nur den ersten Teil bezeichnen. Das ist für mich einfach ein schlechtes Spiel. Bei 13.2 und Lightning Returns fände ich, die haben noch zu viele Stärken, als dass ich es einfach als schlecht bezeichnen würde. Aber Lightning Returns ist einfach ein Spiel, wo ich finde, das ist besser als ein Ruf. Ich finde das Kampfsystem toll, ich finde die Welt ganz cool, ich mag das Zeitsystem und die Geschichte ist so im Hintergrund. Und wenn sie dann da ist, ist sie so scheiße dumm, dass sie mich unterhält wieder.
Ich mag, dass man da Lightning in sexy Kostüme stecken kann.
Cat Ears, und man ist Jesus
Cloud
währenddessen.
Der sexy Sahner-Kostüm. Für ein 5-Euro DLC oder so.
Oh ja.
Ich finde große Schwerter sexy.
Hattest du den gekauft?
Shame.
Ja, ne?
Ja, das war ja der Joke im Let's Play, dass wir das plötzlich hatten in einer Folge.
Stimmt, das ist wirklich das Allerbeste.
Immer noch einer meiner Lieblingsmomente. Weil du warst so total schockiert und Leo war sehr supportive.
Ja, genau. Das ist, how did that happen? Naja, Lightning Returns ist halt wirklich ein Spiel, wo gesagt wurde, wir probieren jetzt mal was. Wir probieren was mit dieser Serie Final Fantasy. Auch weil dieses Spiel jetzt in 6 Monaten für 3,50 Euro entwickelt wird, können wir einfach mal ein bisschen was versuchen. Wenn das jetzt nicht die 7 Millionen Mal knackt, ist auch okay.
Ja.
bei 13.2 ist es was ganz anderes. Bei 13.2 bin ich nicht so, dass ich sage, oh, das Spiel ist viel besser, als sein Ruf ist. Oder das Spiel ist nicht schlecht, aber auch nicht besonders gut. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass halt die Geschichte den größten, nicht den größten, aber einen sehr großen Teil der Spielerfahrung einnimmt und die kompletter Nonsens ist, richtig mies und einfach auch immer mal wieder langweilig. Mhm. Wenn du halt mit irgendwelchen Fetch-Quests dich beschäftigst in irgendeiner Timeline, die niemand interessiert.
Ich muss aber sagen, also teilweise kannst du die Beschreibung der Story dann auch auf Lightning Returns setzen, nur ist Lightning Returns hat ein bisschen weniger
deutlich
Geschichte. Weniger. Aber das, was du zwischendurch machst, die Nebenquests und der ganze Kram, da passiert ja erzählerisch nichts Spannendes. Nee,
aber das meine ich ja. Da passiert erzählerisch nichts. Aber ja. Da ist es halt dieses Open-World-Spiel, das ich für seine Open-World. Weil's
ein bisschen selbstbestimmter ist.
Ganz so? Genau. Ich spiele das für sein Gameplay. Mhm. Und es gibt gar keine Story, die sich da groß in den Weg rammt.
Das
und
stimmt.
Wenn es sie gibt, dann sind es meistens in coole Cutscenes, wo Dinge passieren. Was recht wenig passiert, sind irgendwelche 10-minütigen Diskussionen über Schicksal, die nirgendwo hinführen, wo einfach Leute gegenüberstehen. Das gibt es auch, also verstehe mich nicht falsch, das ist immer noch Final Fantasy 13. Das gibt es zu Genüge, aber nicht mal ansatzweise so viel wie in 13 oder 13.2. Ja,
13.2 hat aber ein sehr gutes Ende, muss man dazu sagen.
So, 13.2 hat ein sehr, sehr gutes Ende.
Könnt ihr auch auf Time to 3 übrigens alles nachempfinden.
Spektakulär, das habe ich war damals schockiert davon, ich konnte es nicht glauben. 13.2 hat es geschafft, dieses Kampfsystem zu was Coolem zu machen. Ich finde nicht großartig. Ich finde immer noch, dass es eines der eher in den unteren Regionen von der Final Fantasy-Riege angeordnet ist. Weil's
ja merkwürdigerweise doch einige Fans gibt von 13.
Das stimmt,
die meinen, wenn man das so richtig knackt, dann hat das auch richtig Potenzial, Spaß zu machen. Und ich weiß, dass ich damals dann auch irgendwann mal Spaß hatte mit dem Kampfsystem. Aber die meiste Zeit ist es halt so egal.
Da würd ich auch zustimmen. Also, wenn du das dann 100 Stunden gespielt hast, dann ist das bestimmt richtig geil. Aber das kannst du das kann man über so viele Spiele sagen. Ich glaube, wenn man sich so richtig reinsteigert in ein Spiel, findest du ganz, ganz oft in den Tiefen der Mechaniken noch Dinge, die nur du verstehen kannst. Aber das gilt auf jeden Fall auch für Final Fantasy 13. Aber bei 13.2 ist eben nicht versteckt. Bei 13.2 hast du wahrscheinlich irgendwann Spaß am Kampfsystem in den ersten 15 Stunden. Und das ist nicht so wahrscheinlich, wenn du an Final Fantasy 13 denkst.
Diese Messlatte ist trotzdem traurig.
Das ist auf jeden Fall sehr, sehr richtig. Ich mag 13.2 auf einer ziemlich ironischen Ebene und Legend Returns auf einer ehrlichen Ebene. Das ist der zentrale Unterschied. Aber beides mag ich. Bei beidem habe ich Spaß. Ich habe an 13.2, über 13.2 mache ich mich aktiv lustig, weil es so scheiße dumm ist und auch scheiße immer wieder. Bei Legend Returns, das würde ich mich trauen, Leuten zu empfehlen, ganz unironisch.
Also da hätte ich auch am liebsten noch mal eine, jetzt hätte ich fast Vollversion gesagt, aber es ist ja ein volles Spiel, aber eine voll realisierte Version dieses Konzepts, weil diese Kostümnummer, dass du daran deine Klassen im Wesentlichen koppelst, deine Fähigkeiten, dass so ein einerseits deine Präsentation deines Hauptcharakters ändert, zum anderen aber auch wirklich spielerische Auswirkungen hat und du damit rumtinkern kannst, das ist so grundlegend motivierend. Und ich glaube, viele Entwickler unterschätzen immer noch, wie motivierend es ist, einfach nur Individualisierungsmöglichkeiten spielerisch freizuschalten. Nicht durch Microtransactions, auch wenn ich mir jetzt Cloud-Kostüm geholt habe, aber sie einfach im Spiel integriert zu haben und die dann vielleicht auch noch eine spielerische Relevanz haben. Aber zum Beispiel, also jetzt greife ich ein bisschen vor, weil Sea of Thieves ist ein Titel, den ich tatsächlich auf der Liste habe. Da jeglicher Progress ist eigentlich nur kosmetisch. Und das motiviert mich trotzdem, weil kosmetisch ist oft alles, was ich brauche. In Dark Souls wäre ich trotzdem motiviert, Rüstung zu sammeln, auch wenn sie gar nichts tun würde, einfach weil sie so geil aussieht.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, nur selten gibt es mal Entwickler, die so richtig da reintippen. Super Mario Odyssey fällt mir ein. Super geil. Die haben ja ihre Goldmünzen einfach relevant gemacht, indem du dir damit sau viele Kostüme gekauft hast. Wie toll ist das denn? Und hier Lightning Returns geht quasi noch einen Schritt weiter, weil es halt einfach spielerische, es ist ja die Rüstung, wie sie oft in anderen RPGs benutzt wird, nur hat es hier noch mal mehr so einen Fashion-Einschlag, weil sie so extravagant ist.
Ja, ja. Und die gehen auch zu weit in einigen Stellen, weil es einfach dann denkt, also, weil du halt.
Aber irgendwie mag ich es trotzdem.
Das Problem ist für mich da an dieser Stelle halt, dass du das machen musst. Weil, also manchmal musst du einfach dich als Catgirl verkleiden, weil es die beste Rüstung ist.
Ja.
Du musst es nicht, aber wenn du irgendwie auf Effektivität spielst, wo ich da nicht drum rumkomme, dann musst du es irgendwie schon machen. Und das ist halt, also ja, das hat auch was Lustiges auf jeden Fall. Es ist aber auch, also da komme ich dann wieder in meine Region, wo ich mir denke, Leute, wisst ihr irgendwie, ihr habt doch gar keine Ahnung, sagen, was ihr hier tut. Dieser Charakter, ihr wollt ihn als den geilsten, krassesten Emo-Jesus aller Zeiten aufbauen, aber dann hat sie auch kein Outfit und sagt, Destiny ist Destiny. Ich traue diesem Team oder vor allen Dingen Toriyama nicht zu, die ironische Distanz zu haben, um das lustig zu meinen. Das ist, glaube ich, mein zentrales Problem.
Ja, ja. Ich glaube, es soll eher ehrlich sexy sein an der Stelle.
Ja, glaube ich auch.
Okay, wollen wir zum nächsten Spiel kommen?
Bitte.
Weil jetzt habe ich Sea of Thieves schon gesagt, jetzt würde ich einfach mal dazu kommen. Sea of Thieves ist ein Spiel, was heute, glaube ich, nicht mehr umstritten ist. Was heute nicht mehr den Ruf hat, den es zu Release hatte. Aber zum Release hatte es diesen Ruf. Nämlich eines Spiels, das nicht fertig ist. Early Access wurde viel umhergeschmissen. Und ich will den Eindruck auch gar nicht komplett verfälschen oder sowas. Ich glaube, viele Leute haben wirklich das Gefühl gehabt, da war zu wenig und da hätte man mehr Progress haben müssen. Ich glaube aber auch, viele Leute hatten Schwierigkeiten damit, dass es eben so wenig Progress-Systeme gibt, weil wir so gewohnt sind, die ganzen Rollenspielkram zu haben, der uns neue Stats gibt, der uns besser macht. Und Sea of Thieves hat ja von Anfang an gesagt, nee, es gibt's nicht. Wenn du heute Jahre nach Release reingehst in Sea of Thieves, hast du gar keinen statistischen Nachteil im Gegensatz zu anderen Leuten, weil dir irgendwie Equipment fehlt oder sonst irgendwas. Du hast halt nicht so tolle optische Klamotten, vielleicht keinen Papagei und keinen Hut oder sowas, aber du bist spielerisch nicht benachteiligt, abseits von der Erfahrung, die dir fehlt. Und dafür bin ich heute immer noch super dankbar, weil das den Neueinstieg, wenn man dann mal Pause gemacht hat, super vereinfacht. Und dass ich nicht wie World of Warcraft Gedanken drum machen muss, jetzt mal das Level Cap um 60 zu reduzieren, weil das einfach immer gesteigert wurde und Neuankömmlinge sich krass an den Kopf gekratzt haben, wenn sie angefangen haben mit dem Spiel. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Nichtsdestotrotz hat es natürlich sehr viel weniger von dem dynamischen Spielpotenzial, das es heute hat, weil es inzwischen so viel gibt in diesem Spiel, was passieren kann während deiner Voyages, was Gegner benutzen können.
Katzen, Tom.
Gegnertypen. Katzen?
Es gibt Katzen. Es gibt Piratenkatzen. Du kannst literally als Haustier auf deinem
Schiff. Ich dachte, inzwischen gibt es nur Affen und Papageien.
Die kann es sein, dass sie vorher gab, aber das neue, vielleicht ob es jetzt noch das neueste ist, aber zumindest ein recht neues Update ist, dass es Piratenkatzen gibt.
Dann will ich eine Katze.
Ja.
Ich habe halt mich neulich nochmal eingeloggt und war überrascht, dass man inzwischen auch sein Aussehen ändern kann. Zwar auch gegen eine Mikrotransaktion, aber es geht. Und sie haben ja von Anfang an gesagt, die Mikrotransaktionen kommen. Sie kommen nur ein bisschen später für Haustiere und das ist dann auch genauso eingetroffen. Das finde ich okay für ein Spiel. Ne, ich habe mir jetzt halt mal, ich habe jetzt mal 5,50 Euro ausgegeben für so ein paar dieser Ancient Coins, die man sich holt und habe mir dann einen Papagei und eine dieser Mach deinen Charakter neu Fläschchen geholt. Und das waren abseits vom Game Pass das erste Geld, was ich für Sea of Thieves ausgegeben habe.
Ja.
Das ist ein bisschen verrückt.
Ich glaube, da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Weil ich weiß jetzt halt nicht, ob es auch Ingame-Pets gibt, die man sich verdienen kann, ob das komplettes
Ich glaube nicht. Ich glaube, Pets sind nur
ja, das,
aber da bin ich nicht 100% sicher.
Das sehe ich halt dann halt deshalb kritisch, weil es halt der einzige Inhalt des Spiels ist, die Optik und die Customization. Bei Sea of Thieves kann man, finde ich, schwer die das Argument bringen, das ist ja nur Optik, weil das ist halt wortwörtlich der Punkt des Spiels. Bei anderen Spielen kann man halt sagen, okay, die Optik ist sekundär wichtig. Erstmal hast du hier Stats und Ausrüstung und sowas. Das gibt's alles nicht. Du hast in Sea of Thieves halt nichts, als dass du dich ausrüstest und cool aussiehst und zeigen kannst, guck mal, wie ich hier aussehe und selbst glücklich drüber bist. Da finde ich es dann schon kritisch. Also da würde es für mich dann eher Sinn ergeben, dass du dir Stats-Upgrade kaufst.
Das wäre sehr weird.
Die nichts machen, aber dann siehst du auch so eine höhere Zahl in Zahl oder so.
Titel oder so.
Also
das ist ja auch kosmetisch. Also ja, ich glaube,
das finde ich dann ehrlich gesagt ein bisschen schade tatsächlich.
Ja, mich stört das gar nicht, weil es, also mir fallen halt wenig Alternativen ein, wie man sonst fair monetarisiert. Ich muss mir den Kram nicht holen, weil es halt nur optisches. Es gibt sehr viel optischen Kram innerhalb des Spiels, den du dir auch so holen kannst. Aber jetzt machen wir eine ganz andere Diskussion auf.
Das stimmt.
Mir geht es einfach nur darum, dass zum Release das Spiel mir bereits schon so viel Spaß gemacht hat, wir mit Mats oder einfach nur zu zweit oder mit Dani oder sonst wie schon so viel Spaß damit hatten, weil dieses Aufeinandertreffen mit anderen Spielern so eigen war in Sea of Thieves, dass man nirgendwo anders hatte. Das hat so viel Laune gemacht, dass ich da schon ein ganz großer Fan war und das war ja in meinem Spiel des Jahres Video drin dieses Jahr, in dem es erschienen ist, 2018, weil ich da einfach richtig begeistert von war und ich war ja auch jemand, das ist was dir, glaube ich, ein bisschen abging, aber ich konnte auch solo Stunden damit verbringen, durch dieses Meer einfach nur zu schippern und da meine simplen Quests zu machen, weil da kommt man wieder in dieses Thema Grinden ist für mich okay, solange es selbstbestimmt ist. Mhm. Und dann kann ich da auch sehr viel Freude mit haben. Und das hat bei mir total gezündet zu dem Zeitpunkt, wo es noch sehr viel auf den Deckel bekommen hat, mhm, das Spiel. Also ich war gleichzeitig immer sehr enttäuscht zu sehen, wie viele Magazine da gesagt haben oder auch Influencer oder sonst irgendwie, oh, das ist ja total scheiße. Vor allem, nachdem man in der Beta gesehen hat, wie viel Spaß die Leute dran hatten. Und dann haben die Leute realisiert, ah, okay, nee, die Beta war das ganze, mhm, Spiel im Wesentlichen. Und ja.
Was sie noch gemacht haben, worüber wir noch nicht geredet haben, ist halt, also es gibt zwar jetzt keine Progression deutlicher, in dem Sinne, dass du irgendwelche Stats verbesserst, aber sie haben tatsächlich sowas wie Story-Quests eingebaut. Also Story ist zu viel gesagt, ja, ja, aber designte
ja, so Events halt,
Event-Quests ja, mit, die geskriptet sind, ja, die Rätsel haben. Und da gibt es mittlerweile super viele von. Und wir haben halt nur den Teil der ersten Quests mal irgendwie gemacht. Also wir haben da schon echt ein paar Stunden dran gespielt. Die dauern auch eine Weile, mhm, jeweils. Und da gibt es wirklich viele von. Und das war super fucking cool. Also das ist das glaube ich, wenn es das zum Launch gegeben hätte, ja, wäre ja, das ja, ja, wäre die Reaktion ganz andere gewesen.
100%.
Weil, also ich bin dann auch ich bin komplett natürlich bei dir, weil ich ja auch viel Spaß damit hatte und ich auch mehrere Dutzend Stunden mit dem Spiel verbracht habe und auch jetzt wieder Lust bekomme, das zu spielen, weil ich jetzt erstmal seit längerer Zeit auch wieder drüber nachdenke. Aber ich kann auch sehen, also mir ging es auch so, dass ich zum Launch gedacht habe, hier ist aber auch ein bisschen wenig. Mir macht das voll Spaß und ich würde niemals sagen, mhm, dass es ein schlechtes Spiel ist oder scheiße oder so, aber es ging mir ein bisschen, ich habe nicht ganz verstanden, wieso es so wenig Customization gab, mhm, wenn ein, in einem Spiel, was literally nichts außer Customization hat. Aber dieser Punkt ist mittlerweile komplett weg. Also das ist einfach gar kein Problem mehr mittlerweile. Deswegen absolut ein Spiel, das ich auch jedem empfehlen würde, gerade weil es halt auch im Game Pass ist.
Ich finde das halt so interessant, wie sich da die Wahrnehmung gewandelt hat, weil ich glaube, wenn du heute Counter-Strike 1.6 droppen würdest, ganz viele Leute wären so, wofür spiele ich das denn? Ich kriege ja gar keine Level-Ups oder so. Ich habe gar keinen Progress.
Ja.
Und man spielt halt, weil es Spaß macht.
Ja.
Und ich glaube, das ist irgendwie
daran muss ich voll
komisches Konzept heute, habe ich
voll
das Gefühl.
Da habe ich auch schon öfter darüber nachgedacht. Da muss ich auch konkret dran denken, als wir über Project Cars 3 geredet haben, wo einer der zentralen Dinger jetzt war. Hier haben wir ein
Progression-System
und so.
Egal, was du machst.
Ganz genau. Ja. Und das ist halt gar nicht der Punkt von Simulationsspielen eigentlich, was halt auch zeigt, dass sie so ein bisschen in eine andere Richtung wollen mit Project Cars. Ich guck mal ganz kurz in einem Spiel der Progression nach. Das finde ich nämlich gerade sehr interessant, weil du Counter-Strike erwähnt hast. Es kommt ja jetzt Valorant raus oder kam jetzt ja, glaube ich, schon raus und kommt gerade super gut an. Da habe ich auch mittlerweile echt Bock, mal reinzugucken. Leider noch nicht gemacht. Und soweit ich weiß, ich gucke gerade noch mal nach. Agents, ja, du schaltest hier auch du schaltest Skins frei. Okay, dann gibt's das auch.
Wie aber Overwatch dann im Wesentlichen.
Ne? Genau, wie in Overwatch auch. Das ist halt so ein bisschen lustig, dass diese Spiele, wo du immer das Gleiche machst, Overwatch, Valorant, auch mittlerweile einen Weg finden mussten, eine Progression einzubauen, ohne dass sie natürlich jetzt Waffen verstecken wollen, weil das halt gebalanced ist. Das ist dann auch eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, weil halt diese Skins immer sehr viel Spaß machen.
Wollen wir mal zum nächsten Spiel kommen? Was hast du denn noch?
Ich muss einmal schauen in meine Liste nochmal. So, was nehmen wir denn
als? Such dir eins aus.
Ich glaube, ich nehme ein offensichtliches Spiel, was ich letztes Mal nicht rangenommen habe, was Leute schon vermisst haben, völlig zu Recht, weil es eines der am besten passenden Spiele in diesem Podcast ist. Nämlich, Tom, natürlich Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts. Ich weiß gar nicht, wie ausführlich ich darüber werden
muss. Bleiben wir bei Rare, das passt ja sehr gut.
Ja, genau, das ist auch nicht das letzte von Rare, kann ich dir sagen. Ich weiß gar nicht, wie ausführlich ich hier werden will, weil da ich jetzt schon so oft drüber geredet habe, dass Leute auch mittlerweile, glaube ich, mit den Augen drehen.
Warum, oder haben wir das schon mal bei Time to 3 gespielt?
Oh, da, ich glaube ja.
Weil ich wollte gerade fragen, warum haben wir es noch nicht bei Time to 3 gespielt?
Willst du mal nachgucken, Tom?
Ich guck mal nach.
Da können wir nämlich da können
weil
wir
Leute das können wir
hinweisen.
Doch. Wir spielen noch gerade crappy Xbox
360 Spiele. Hey, oh mein Gott!
Das ist doch ganz gut.
Wie gemein. Wow.
Ja, da kannst du mich vom Gegenteil überzeugen.
Also Nuts & Bolts ist halt kein Banjo-Kazooie, aber jeder, der irgendwie Spaß mit
haben wir nicht.
Oh, ja, dann ist das voll die Idee. Ja. Jeder, der irgendwie Spaß mit dem Bau eigener Gerätschaften hat.
Warum ist denn, wenn ich Time to 3 und Banjo eingebe, dann ist das erste Video, was mir vorgeschlagen wird, mein Teddy und ich. Weil das auch ein Bär ist? Oder nach welchem Algorithmus geht YouTube da? Wie kommt denn das
vermutlich zustande? Weiß ich auch nicht. Vielleicht ja, auch ein Bär ist, das finde ich, diese Theorie finde ich besser, das ist deswegen, ja. Es gibt ja so auf dem PC so ein paar Spiele, ich habe jetzt leider den Namen vergessen, wie das konkret heißt, aber es gibt so ein Spiel auf dem PC, was jetzt irgendwie 3 oder 4 Jahre im Early Access war.
Ich weiß, was du meinst.
Wo du Gerätschaften baust und dann irgendwelche Sachen
kaputt.
Besieged, genau. Ja. Also dieses Prinzip ist wirklich kein neues und das finde ich halt, macht mir auch oft einfach echt viel Freude. So physikbasiert musst du dann Dinge bauen. Und genau das macht halt Nuts and Bowls und du kannst da halt wirklich fucking crazy werden, wie du da wirklich eigene Motoren setzt und Fahrzeuge, Flugzeuge bauen kannst, alles Mögliche. Ist wirklich super, super, super cool. Ist halt kein Platformer, es ist halt kein Jump'n'Run, es hat halt diesen Humor, der sich sehr aktiv über seine eigene Geschichte lustig macht, der glaube ich heute sehr viel besser funktioniert als damals, weil man heute so ein bisschen die Distanz hat, weil man heute deutlich wieder mehr 3D-Plattformer auch aus dem Indie-Bereich hat. Als Nuts & Bolts rauskam, war ja wirklich, lag dieses Genre noch viel mehr brach. Und ich glaube, Leute waren so richtig so, how dare you, zu sagen, also das beginnt ja, um das mal als Beispiel zu sagen, das Spiel beginnt ja damit, dass du als fetter Banjo, der die ganze Zeit nur abgrund gesessen hat, tausende Puzzleteile, die hintereinander gespawnt werden, aufsammeln musst, die gerade auf dem Weg laufen, während dir der Chef-NPC sagt so, guck mal, du magst so sehr einsammeln, so spaßig, hier sammel mal. So, was ich ehrlich lustig finde, weil das ist halt super, also wenn du an Donkey Kong 64 denkst und so, was immer so ein Kritikpunkt war.
Banjo Tui ja auch schon.
Ja, genau. Was halt das Problem ist, dass es halt mit so viel Jahren Abstand passiert und dann weiß man auch nicht, ist es dann das gleiche Team, ist es ein anderes Team, was sich über ein anderes Team lustig macht, also, weiß ich nicht.
Ich glaube, an der Stelle, das Problem an dem Gag, den man durchaus machen kann, ist, dass danach nicht ein Jump'n'Run mit wohldosiertem Sammelaspekt folgt, sondern ein komplett anderes Spiel, in dem noch so ganz leichte Jump'n'Run-Elemente drin sind und Sammelelemente.
Auf jeden Fall, natürlich ist alle der Humor.
Deswegen fühlt es sich an wie eine Beleidigung und nicht wie ein einfach nur guter Joke. Glaube ich, für viele Spieler.
Ja, genau. Also ich, das ist auch, ich würde dich absolut zustimmen. Aber das Spiel, also wenn dieses Spiel einen anderen Namen hätte, dann wäre das so ein kleiner Kult, glaube ich. Es hätte sich nicht jetzt großartig verkauft oder wäre jetzt der größte Ding
nur
aller Zeiten.
Nuts and Bolts, a Banjo-Kazooie Adventure.
Banjo-Kazooie-Story.
Naja, ja, aber das wäre viel eindeutiger ein Spin-Off.
Ja, das stimmt.
Oder?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich bin ja auch jetzt kein, ich brauche ja auch nicht das Banjo-Kazooie-Teil da dran. Also es gibt mir jetzt auch nichts Zusätzliches. Ich hätte auch nicht geglaubt, dass es das irgendwie gebraucht hätte.
Schon, ich brauche das. Ich brauche das brauche ich.
Das ist schwierig. I need it in my life. Das ist ja schwierig für mich auch, das in diesem Spiel zu akzeptieren. Aber wenn ihr wirklich mal, das ist halt ein innovatives Spiel. Es ist wirklich eine Spielerfahrung, die es so nicht so oft gibt. Es ist, wie ich finde, echt schön. Also über die Character Designs, die kann man mögen, muss man nicht mögen. Ich mag sie ganz gern, verstehe aber auch voll, wenn du sagst, nee, das ist zu weird. Ja. Aber unabhängig von Character Designs ist das eine sehr bunte, schöne Spielwelt, die sehr abwechslungsreich ist. Und es ist halt so ein, also du kannst ja wirklich machen, was du willst. Alle Stories, Missionen, die du da spielst, nicht alle, aber viele dieser Story-Missionen sind halt einfach, hier fahren Rennen. Ich fährst einfach ein Rennen. Mhm. I don't care. Du hast die Strecke ist dir so ungefähr vorgegeben, aber auch nicht so wirklich. Und du kannst jetzt, mach einfach. Willst du dir einen Monster-Truck bauen und einfach mitten durch diese Dinger durchfahren, die kaputt fahren? Kannst du machen. Willst du dir einen Sportwagen bauen, wie du einfach möglichst schnell eine komplett andere Route fährst? Mhm. Kannst du machen. Willst du den Gegner von der Strecke treiben und gegen ihn kämpfen? Kannst du machen. Und das ist halt super cool. Ja. Ist aber auch super weird. Also, ich hatte auch den Moment, wo ich mir sagen musste, okay, ich muss mich jetzt auch darauf sehr einlassen, weil du weißt erst nicht so ganz, was die von dir wollen.
Ja, ich finde ein bisschen, also einerseits finde ich schön, dass wir heute problemlos noch auf dieses Spiel zugreifen können, weil man kann sich einfach Rare Replay holen und da ist es halt drin. Andererseits ist es schade, dass es dann zwar rückwärtskompatibel ist, aber immer noch die Performance
Probleme. Ich glaube, das hat es nicht mehr.
Es zumindest mal gespielt habe, hatte es noch. Und das war relativ zu Release von Rare Replay. Ich weiß nicht, ob sie inzwischen gefixt haben.
Vielleicht
haben sie es ja
gefixt. Aber das will ich jetzt auch nicht so sicher sagen. Ja. Wenn wir es bei Time to 3 spielen, lieber Tom.
Dann sehen wir es ja. Ja. Also lass mal machen, wäre ich voll dabei. Kommt dann demnächst.
In den nächsten vier Jahren.
Wir haben noch ein paar andere 360-Spiele.
Damit meinen wir demnächst.
Nee, da hätte ich auch wirklich Bock drauf.
Ja.
Weil ich bin auch bereit, mich so einem Spiel dann zu öffnen im Nachhinein.
Ja,
Ist ja bei mir, ne, ich mache mich da auch drüber lustig über dieses Spiel, aber ich bin ja kein Hardcore-Banjo-Kazooie-Fan. Mhm. Ich habe Banjo-Tooie nicht groß gespielt und nur Banjo-Kazooie 1 und das damals mit einem Kumpel so ziemlich durch, glaube ich, aber noch nie komplett alleine mal durchgespielt. So. Also eigentlich immer
da
mal
ich nachholen ja mehr, was du gespielt hast.
Ja,
ich habe ja Banjo-Kazooie auf Xbox Live dann, oder auf Xbox One, glaube ich, war es dann irgendwie für 80% durchgespielt oder so, weiß ich nicht genau.
Aber nicht ganz?
Nee, okay. Dafür war es mir dann, also dafür war es dann ein bisschen zu, ist halt ein älteres 3D. Das ist sowas wie Jack and Dexter, hat mir dann ein bisschen mehr Freude gemacht. Das war relativ nah da dran und da war ich so ein bisschen
Burnout. Ja, maybe. Ja. Okay. Ja, aber an und für sich kann ich verstehen, dass das dann trotzdem Spaß macht, weißt du? Und du hast schon recht, man braucht einfach den Abstand. Also auch die Banjo-Fans brauchen, glaube ich, den Abstand und vielleicht auch einfach einen Banjo-Kazooie 3, was ich übrigens auch inzwischen für eine Unvermeidbarkeit halte. Absolut. Also ich glaube, innerhalb der nächsten 5 Jahre kriegen wir ein
neues Banjo. Die einzige Voraussetzung dafür ist halt, dass Microsoft ein Studio dafür findet, weil Rare das halt nicht machen möchte, was ich auch verstehe.
Finde ich auch vollkommen okay.
Genau. Das heißt, wir müssen irgendein Studio. Nintendo. Wow. You just blew my mind. Meinst du, das hat irgendjemand zu Phil Spencer gesagt und das war seine Reaktion, wie die ich gerade hatte? So, holy shit, warte mal.
Retro-Studio.
Ich glaube auch. Und ich freue mich dann halt auf diese ganzen Artikel, wenn dann Banjo 3 oder die 4, wie immer man sich es nennen, rauskommt. Und dann, Leute, dann ist so eine Subset von, sag ich mal, 25 Artikeln gibt, die alle darauf aus sind, übrigens.
Jetzt ist endlich die Zeit gekommen,
zu Nutzen Bones
mal zu sprechen zu kommen. 20
ganz genau. Dazu haben. Die werden Banjo-Kazooie 4 in den Boden trampeln, die Scheiße. Und Game of the Year wird Nutzen Bones.
Ich glaube auch, es wird bestimmt dann irgendwie Banjo 3 heißen. Oder einfach nur Banjo-Kazooie.
Ja, bestimmt Banjo-Kazooie gibt am meisten Sinn.
Wär schade. Also ich werde schon entweder irgendeinen Untertitel oder eine 3. Platz. Aber naja. Okay. Dann kann ich ja mal wieder eins raussuchen. Und ich nehme auch mal eins, was offensichtlich ist. Hatte Dobsy dann auch beim letzten Mal in den Kommentaren schon geschrieben, wo er meinte, das passt eigentlich perfekt in dieses Gespräch. Und da hat er durchaus recht. Das ist nämlich Dark Souls 2. Das ja ein Spiel ist, was sehr viele Leute immer noch mögen. Aber es gibt auch inzwischen sehr viele Leute, die es wirklich als straight up schlecht bezeichnen und es gar nicht mehr mögen. Und bei Dark Souls 2 habe ich auch das Gefühl, es gibt sehr viele Leute, die da dazwischen irgendwo sind, wo sie sagen, nee, also macht schon Spaß durchzuspielen, aber hat halt trotzdem hier diese Liste an Problemen. Und ich bin irgendwo zwischen da und es wirklich mögen, weil ihr müsst euch halt vorstellen, als ich Dark Souls 2 durchgespielt habe, da war es noch nicht draußen. Da habe ich auf einer Debug Xbox 360 Konsole dieses etwas ruckelige, hässliche 360-Spiel gespielt und war komplett davon eingenommen. Die Erfahrung, die ich da hatte, war super gut. Das war ja das erste Mal, dass ich ein Souls-Spiel für mich komplett alleine erschlossen habe, dass ich rumgerätselt habe, dass ich die Lore entdeckt habe, dass ich mich durch die Bosse teilweise gequält habe. Ich weiß noch, wie lange ich gebraucht habe bei diesem Dreier-Boss-Gespann in der fällt mir der Name nicht, Bastille. In der Bastille, aber wie hießen die Typen?
Ruin Sentinels?
Ja, doch, ich glaube schon. Ja, ich glaub schon. Ja. Und wie ich gegen die ewig gebraucht habe, oder gegen Lost Sinner oder sowas. Und wie toll aber diese Momente waren, als ich dann das erste Mal irgendwie im Schloss ankam oder sowas. Oder auch im Schrein auf Amarna, der gleichzeitig sehr frustrierend, gleichzeitig aber auch sehr hübsch und ominös und mysteriös war. Also es war so eine richtige, schwere Reise. Und bei mir hat das am Ende dann dazu geführt, dass ich es super gerne mochte, dieses Spiel. Und diese Kritikpunkte, die dann im Nachhinein immer mehr aufkamen, die verstehe ich ja total. Und die sehe ich auch. Und sie sind auch da. Also es ist nicht so, dass ich dann sage, ich finde, die Bosse sind alle klasse von Dark Souls 2 oder so. Sind sie nicht. Es sind ganz viele Wegwerfbosse dabei und es sind zu viele und man hätte sich auf weniger konzentrieren müssen. Und viele Gebiete sind auch zu eintönig und da hätte man auch sehr viel im Leveldesign noch besser machen können. Nichtsdestotrotz hat es dann manchmal so halt auf anderer Stelle gameplay-technisch so Sachen wie das Dual-Wielding überhaupt erstmal relevant gemacht. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß an einem Faith-Bild im Release Dark Souls 2, weil der super stark war und sehr spaßig. Also
im zweiten Durchgang quasi?
Nee, im ersten. Ich glaube, ich habe im ersten ein Faith-Bild gemacht. Oder was meinst du?
Weil du dachtest, im Release Dark Souls. Achso, du meinst, ich dachte, du meinst, als es released wurde, offiziell, nachdem du es vorher
schon. Nee. Also schon
im Ursprung.
Genau, im Ursprung Dark Souls 2. Der wurde halt genervt, krass.
Entweder ist das Release, mit den Blitzen?
Ja.
Ja, okay.
Ja, ja. Ich glaube, der wurde kurz nach Release oder so relativ genervt. Stimmt,
diese Thunder-Dinger war so One-Hit-Kills gefühlt, ne?
Das hat so viel Spaß gemacht. Kann ich mir das war so gut. Dann später, also ich finde Dark Souls 2 ist ein Spiel, was dann mit der Zeit eher besser wurde durch die DLCs, weil den ersten davon mochte ich zwar nicht so sehr, nee, Quatsch, den zweiten mochte ich nicht so sehr, den ersten mochte ich sehr, der Sunken Temple, und den dritten mochte ich auch wieder, auch wenn er den beklopptesten Boss hat mit den oder den beklopptesten Boss-Run. Man muss da durch so ein Eisfeld laufen und dann kämpft man gegen diesen Multiplayer Tiger-Boss.
Ja. Ist der
nie besiegt.
Ist der optional?
Ja, ja, ne? Diese Multiplayer-Bosse sind optional.
Jeder dieser DLCs hat so einen.
Sind noch nicht gut.
Die DLCs haben halt wirklich so Sektionen, wo gesagt wird, ja, jetzt probierst du das entweder 20 Stunden oder gehst halt nach Hause. Das ist super weird, ja. Ja,
das ist wirklich sehr weird. Ja, und ne, die Probleme mit Hitboxen und sowas, das ist alles da und das ist alles wahr. Und trotzdem zündet bei mir Dark Souls 2 super gut. Und trotzdem kriege ich jedes Mal Gänsehaut, wenn ich nach Majula zurückkomme und diese Musik höre und dieses Vista sich vor mir ausbreitet. Und trotzdem hat Dark Souls 2 da einen Platz in meinem Herzen, aber es ist halt, also das ist wirklich ein umstrittenes Spiel. Es stimmt schon.
Dobsi
hatte schon recht, das ist eigentlich voll das Thema.
Ja, ich kann dir nur bei allem dazu stimmen. Also ich bin dann halt persönlich auf der anderen Seite eher, aber die Punkte, die du machst, die sind halt, also da stimme ich alle komplett zu. Ich habe das nicht gemacht, aber hat mal irgendjemand nochmal von euch, die gerade zuhören, in den letzten ein, zwei Jahren unseren Dark Souls 2 Run sich angeguckt? Ich fände das super faszinierend, meine Entwicklung anzugucken. Ja, ja, ja. Weil ich war ja, also als wir das ja gestartet haben, es war ja mein erster Run, was natürlich nur Begeisterung und Vorfreude und oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und die Reviews waren alle sensationell. Giga Games hat dem 27 von 10 gegeben. Ich war komplett.
Das war so dumm.
Ich war komplett, also ich hatte gar keinen Zweifel daran, dass das einfach endgeil wird. Aber irgendwann haben wir also aufgehört, einfach zu spielen, weil ich es halt auch nicht mehr geil fand. Und ich weiß halt nicht mehr, ob das wirklich ein aktiv während des Let's Plays passiert ist oder zwischendurch oder ob es einen festen Punkt gab. Kann ich gar nicht mehr richtig nachvollziehen. Fänd ich mal interessant.
Ja, weiß ich nicht. Ich hatte, also damals, weiß ich, habe ich das so ein bisschen auch drauf geschoben auf das Let's Play-Format, weil wir es einfach nicht konsistent genug spielen konnten. Und das hilft auf keinen Fall. Das habe ich ja gemerkt bei Dark Souls 1.
Ja.
Weil das mochte ich ja auch nicht, als wir es gespielt haben, obwohl es ein super Spiel ist. Und erst als ich es mal ganz in Ruhe für mich gespielt habe, war es so, aber du hast ja Dark Souls 2 irgendwann mal ganz in Ruhe für dich gespielt.
Jahre später, genau.
Und da hast du ja trotzdem die Probleme gemerkt.
Genau, ich habe dann die PC-Version, also ist auch die Scholar of the First Sin Edition mit den DLCs durchgespielt. Den letzten DLC habe ich dann nie durchgespielt. Da habe ich dann irgendwann einfach, da war ich schon 50 Stunden gespielt, dass ich irgendwie einfach keine Lust mehr. Aber ich kenne ihn, also ich habe ihn mir komplett irgendwann mal angeguckt in irgendeinem Let's Play auch. Und gerade der Endboss, der richtige, oder die Endbosse, die sind unfassbar geil in diesem letzten DLC. Und wenn ich es halt komplett scheiße gefunden hätte, hätte ich es nicht durchgespielt. Aber genau, diese Probleme waren trotzdem die ganze Zeit. Ich bekomme einfach das Gefühl nicht los, dass ich ein Bootleg Dark Souls spiele, wenn ich Dark Souls 2 spiele. Als ob eine andere Firma sich das geguckt hätte und gesagt hat, machen wir jetzt auch. Also, es ist halt wie für mich, ich bekomme eher das Gefühl, dass ich so ein Deck 13 Spiel als ein From Software Spiel. Nicht komplett. Also, sowas wie The Surge oder The Surge 2 habe ich alles nicht durchgespielt, weil das sind nochmal wirklich, das sind schlechtere Spiele oder zumindest weniger interessante und spannende Spiele als Dark Souls 2. Aber ich habe halt das Gefühl, als ob es eher von dieser Firma stammt als von From Software. Und dann kommt halt einfach deine Erwartungshaltung dazu. Dann kommt dazu, wie sehr ich diese Liebe verspüre für diese Reihe und wie jetzt zweifellos meine Vorfreude war. So, dass man halt eine ganz hohe Fallhöhe hatte von, ja, es wird einfach das beste Spiel des Jahres, how could it not be? Und wenn es dann halt nur ist, ja, es macht Spaß, hat aber große Probleme, dann ist das schon eine riesen Enttäuschung. Und davon kam halt Dark Souls 2 dann für mich nie los.
Es hat noch ein paar, also was ich auch noch lustig finde, sind die Covenants in dem Spiel. Die Ratten-Covenant ist super gut, wie du da Fallen stellen kannst, wenn du da andere Leute invadest oder so.
Super coole Multiplayer-Idee.
Oder diese Bell-Covenants, die einfach straight up auf Ganken ausgelegt sind, das ist super weird.
Was machen die?
Du kennst doch diese Bell-Tower-Dinger in Dark Souls 2 und da gibt es ja diese Covenant zu und die ist ja auch einfach nur darauf.
Areal, wenn ich mich richtig
erinnere, die ist auch einfach nur darauf ausgelegt, die Leute halt so umzunieten, die in dieses Areal kommen und da wirst du halt invaded, wenn du online bist.
Du willst irgendwie ganz nach oben zum Boss oder so und dann kannst du da reinspawnen. Genau, und
dazwischen spawnen Leute und das gibt's dann nochmal später in dem Castle. Auch super fies, weil da das Gebiet auch so aufgebaut ist, dass du, glaube ich, im Nachteil bist. Aber so 100% erinnere ich mich da gerade nicht mehr, könnt ihr mich gerne ergänzen. Das finde ich, hat es auch noch mal interessanter gemacht, diesen ganzen Multiplayer-Aspekt, den ich ja dann erst nach Release wirklich nutzen konnte. Und Was du aber auch merkst bei Dark Souls 2 ist einfach, ja, da sind einfach Sachen schiefgelaufen. Du hast eine Version von Dark Souls 2 gespielt, die wesentlich besser aussah als die Version, die wir am Ende bekommen haben. Du hast Fackeln in dem Spiel, die teilweise also, nutzlos sind.
Tom meint damit nicht die PC-Version nicht gespielt, sondern auf der Gamescom.
Nee, genau, also Pre-Release, ja, genau. Weil Robin hat eine Version gespielt, wo auch der Mirror Knight drin vorkam, als er noch Mirror Knight hieß. Mhm. Und das Lighting, die Lichtstimmung im Spiel sehr viel besser war, als sie am Ende ist. Und ich bin im Nachhinein auch sehr enttäuscht von Scholar of the First Sin, weil die das nicht wiederhergestellt haben, diese ursprüngliche Version, sondern einfach nur so an ein paar Reglern gedreht haben, damit es ein bisschen besser aussieht, aber auch nicht so richtig viel. Und weil sie Gegner und Item Placement so verändert haben, dass es einfach nur frustrierender wurde, aber nicht besser.
Ja, ist sehr kontrovers.
Also, Scholar of the First Sin mag ich tatsächlich nicht so. Ich spiele lieber das Original Dark Souls 2 mit den DLCs. Stört mich da auch nicht, dass ich wie heißt der Boss, den sie hinzugefügt haben?
Der Pursuit?
Der Klumpen? Nee, dieser.
Der wurde nur verändert.
Dieser Klumpen.
Ein Klumpen?
Der mit dir redet.
Ach so, Ari. Der neue Endboss. Ari Aerith, glaube ich. Ari irgendwas.
Also der hat auch so blöd eingefügt ist, weil es dann einfach dazu führt, dass du im letzten Raum drei Bosse hintereinander haben kannst. super weird.
Die man aber nicht alle in dieses hintereinander machen muss, muss man dazu sagen.
Ja.
Da wird das dann gespeichert.
Nicht. Das wird gespeichert,
genau. Ich guck mal kurz, wie der jetzt
Hallo, Dark Souls 3. Wäre mal eine krasse Idee gewesen.
Nein, das ist schon gut so.
Scholar
of the First Sin, who is this? Who is this? Ari. Ach, schreibt es in die Kommentare.
Es war irgendwas mit A.
Also Ariadnes Aerith.
Ich will jetzt gerade Ariandel sagen, aber das war Dark Souls
3. Aaron.
Also bei mir ist halt so verankert. Und ich weiß, dass es nicht das bessere Spiel ist, aber für mich persönlich ist Dark Souls 2 mit seinen DLCs ein interessanteres Spiel als Dark Souls 3.
Das verstehe ich. Also, das ist ein größerer Schritt auf jeden Fall im Vergleich zu Dark Souls 1, allein auf einer thematischen Ebene.
Und ich weiß noch, wie du kennst ja wahrscheinlich die Videos von Matthew Matosis und H. Bomber Guy zu dem Spiel. Und ich verstehe total den Impetus hinter H. Bomber Guys Video zu sagen, okay, wir konzentrieren uns mal auf die Analyse von dem anderen hier, weil er den Eindruck hatte, dass jeder diese Punkte übernommen hat.
Was
über Dark Souls 2, weil Matthew Matosis Video über Dark Souls 2, glaube ich, das erste Mal war, dass diese Kritik in so ganz groß auf YouTube aufkam über den zweiten Teil. Und das wurde von vielen Leuten dann einfach als Kanon übernommen. Und das war dann die Meinung zu Dark Souls 2.
Ja.
Und da kann ich durchaus verstehen, dass man das frustrierend findet, wenn man Dark Souls 2 tatsächlich mag.
Ja, ja.
Aber die Art und Weise, wie dann H. Bomber Guy auf Matthew Matosis abgegangen ist, und er hat ihn ja wirklich beleidigt in seinem Video.
Oh, ist das so?
Ja, ja, ich fand das richtig schlimm.
Oh, echt?
Ich fand viele der Punkte, die er gemacht hat, zwar irgendwo nachvollziehbar, aber die Art und Weise des Videos fand ich echt nicht gut. Und ich mag H. Bomber Guy Videos super gerne.
Mhm.
Also das meiste, was er macht, er hat halt mit der gleichen Gemeinheit und dem Werf, mit denen er einen Davis Urini auseinandernimmt,
ja, das ist auf weird.
Matthew Matosis geschossen, wo ich so denke, das ist super unberechtigt.
Das ist wirklich sehr unpassend, ja. Er macht gerade irgendein Video, also das muss ich mal kurz. Er hatte gerade irgendwas getweetet, hast du es gesehen?
Oh ja, stimmt.
Wo ich mir dachte, was war das nochmal?
Lang werden soll.
Irgendeine Serie, wo ich mir dachte, warum machst du da 17 Stunden Video zu, was jetzt kommen soll?
Aber sein Pathologic-Video zum Beispiel super gut.
Das habe ich mir nie komplett angeguckt, weil ich es halt selbst spielen irgendwie spiele.
Ja.
Aber
ja,
dann habe ich es doch nicht. Das ist schwierig. Ich finde es jetzt leider nicht. Er macht irgendeine Kinderserie oder so, was super weird erscheint, dass er da eine 7-Stunden-Video macht. Ist egal.
Genau.
Nächstes Spiel von mir an dieser Stelle. Ich glaube, ich gehe noch mal zu Rare, damit wir einfach
warte mal. Rare.
Ja.
Du hast ein Spiel bei Rare, das umstritten oder schlecht ist? Das du aber magst. Also sowas wie Perfect Dark Zero. Nee, ich weiß, was es ist.
Ja, was ist
Cameo?
Denn? Nee, auch nicht.
Nee, weil das ist ja auch nicht umstritten.
Genau.
Also ja, Perfect Dark Zero ist es nicht.
Es ist schon, bei dem Spiel ist es, ist auch nicht Perfect Zero. Es ist weniger umstritten als mehr No One Cares. Und ich finde.
Ja. Weil du hast das neue, doch erst erwähnt, oder? Viva Pinata.
Es ist Viva Pinata, genau. Das Spiel ist weniger umstritten, weil einfach keiner dieses Spiel je wieder erwähnt.
Ja, es ist komisch. Es hat wirklich gar keinen Fußabdruck hinterlassen.
Wenn ich Leute über Viva Pinata reden höre, dann habe ich das Gefühl, dass das immer so als so, ja, das heutige Rare macht ja nicht mehr das, wofür wir es mögen. Also ich höre seltener Viva Pinata übrigens, geil, Freunde, innovativ, da sich was einfallen lassen, cool. Sondern wenn überhaupt, ist das meistens so ein Nebenargument, das so nebenbei erwähnt wird, um die Unmut darüber zum Ausdruck zu bringen, dass ja Rare einfach von Microsoft aufgekauft wurde und dann nur noch Kiwi Piñata macht. Und das
ist, ach so, im Sinne von, die machen jetzt so einen Scheiß wie Viva Piñata?
Ja, weniger, die machen so einen Scheiß, als aber wen interessiert das? So, das ist, okay. das ist doch einfach Blödsinn. Habe ich nie gespielt, weil wer hat Viva Piñata gespielt? Nicht viele Leute. I don't care.
Also ich finde, also die Narrative existiert ja auf jeden Fall von wegen, Rare wurden von Microsoft aufgekauft, danach ist nichts Kreatives mehr entstanden. Und genau. Dann kannst du auch sowas wie Viva Piñata und eigentlich auch auf Nuts & Bolts zeigen und sagen, guck mal, wie kreativ diese Spiele sind.
Absolut.
Und guck mal, wie es kaum jemand interessiert hat bei Viva Piñata, aber dann doch genug, um einen zweiten Teil zu machen, was ich
selbst. Und ein Party-Ableger, weißt du das noch? Es gab so einen Partyspiel-Ableger zu Viva Piñata, den ich auch selbst nie gespielt habe.
Gibt es da nicht auch so Handheld-Varianten von?
Das weiß ich nicht.
Das könnte sein. Es gibt ja auch Banjo-Kazooie Handheld-Spiele, die kein Schwein kennt.
Ja,
nee, das für Advance oder sowas. Ja. Wo ich gerne eigentlich mal die mal spielen würde, einfach nur um zu wissen, weil das, glaube ich, ich weiß noch nicht, ob die von Rare gemacht wurden, aber ist einfach interessant, diese Franchises in so einer anderen Form zu sehen.
Cameo übrigens mache ich auch sehr gerne. Ist noch kein Plattformer, was sehr überraschend ist, wenn du das Spiel halt dir kaufen willst. Das haben wir
tatsächlich mal gespielt.
Alle, glaube ich, glauben, dass das ein Plattformer sein muss, wie ich auch dachte, aber es ist ein ganz anderes Spiel. Mochte ich aber. Egal. Viva Piñata, da komme ich drauf, wie du gerade gesagt hast, habe ich schon vor die Tage mal erwähnt, weil meine Freundin, ich habe meiner Freundin dazu geraten, doch mal Viva Piñata auszuprobieren. In dem Fall Trouble in Paradise, ist ja auch in Rare Replay ebenfalls drin und damit auch bei Game Pass, also kann jeder einfach spielen. Und einfach etwas, was man so, wo man einfach gute Laune bekommt, was jetzt nicht super anspruchsvoll ist, aber auch nicht anspruchslos. Also du kannst,
ich wollte gerade sagen, ich höre doch des Öfteren, dass das schwer wird.
Es wird auch schwer, aber du musst dieses Spiel halt nicht auf Progression spielen, wenn du nicht willst. Ja. Ne? Du hast eine ganz klare Progression, wo du neue Piñatas in deinen. Ich muss vielleicht mal kurz konzeptuell wirklich grundsätzlich erklären, was für Piñata ist.
Das
fällt mir gerade ein. Die ganzen Leute,
Garten-Gärtner-Spiel.
Ja, die ganzen Leute, die irgendwie 2012 geboren wurden und gar nicht wissen, was hier los ist. Also, Viva Piñata ist ein im weitesten Sinne ein Aufbauspiel, exklusiv für die Xbox 360, mittlerweile auch auf der Xbox One spielbar. Und Aufbauspiel macht's direkt so ein bisschen einen falschen Eindruck, denn du hast hier einen Garten, den du aufmachst, und der ist sehr klein. Der wird größer mit der Zeit, aber der ist wirklich sehr, sehr klein. Du kannst da vielleicht 4 Gebäude drin bauen, wenn's hochkommt am Anfang, nicht mehr. Und generell, Gebäude bauen ist auch nur ein ganz, ganz kleiner Teil davon. Du musst deinen Garten ständig verändern, du musst Dinge abreißen, du musst Dinge kaputt machen. Du baust hier nicht wirklich ein dauerhaftes Dorf oder einen Garten, wie du dir das vorstellen willst. Stattdessen geht es darum, dass du Piñatas, was in diesem Fall einfach Tiere sind, ne? Die Tierwelt dieser Welt besteht aus Piñatas, alle mit großartigen Wortwitzen verbunden. Es gibt ein Rotkehlchen-Piñata, das so sehr rund ist, das heißt Robin, das hervorragend ist. Und das ist halt, also dieses Spiel ist einfach voll mit solchen Ideen, wo man einfach nur am Kichern ist und sich am Erfreuen darüber ist. Und es gibt wirklich so, so viele dieser Piñatas. Sie sind alle großartig designt. Sie haben alle so eine ganz tolle Piñata-Felltextur. Sehr schwierig zu erklären, das aber stimmt. Wenn ihr es seht, wisst ihr, was ich meine.
Die sehen alle sehr irgendwie plastisch aus, habe ich das Gefühl.
Ich würde sagen plüschig, aber es ist nicht plüsch, sondern es ist halt
so wie Piñatas. Genau, halt eher so geriffeltes Papier.
Ja, genau. Ja. Und das kommt sehr gut rüber. Allgemein, das Spiel ist super bunt und super schön, super plastisch, ein super schönes Wort, weil das passt voll gut zu Viva Piñata, so einem Look. Und was du halt machst, ist, du lockst neue Piñatas an. Also einfach, wenn dein Garten größer wird, wenn du dort Wasser, so Teiche pflanzt, wollte ich gerade sagen, Teiche selbst anlegst, wenn du irgendwie Schnee kannst du irgendwann bekommen in Trouble of Paradise zumindest oder Sand und so, du lockst halt immer neue Piñatas an und da kannst du dann auf die drauf gehen, die kriechen und laufen und fliegen so rum und dann sagt dir das Spiel, das und das muss als Voraussetzung gegeben sein, damit die zu dir ziehen. Und dann musst du gucken, dass du diese Pflanzen bei dir im Garten hast oder dass die andere Piñatas im Garten hast, die umbringen können, straight up, oder essen können, weil es halt so einen Nahrungskreislauf quasi hier gibt. Und dann, wenn du das hast, kommen die bei dir rein, essen eines der Piñatas auf oder essen die Pflanze oder sonst irgendwas und dann wohnen die bei dir. Dann werden die bunt und du kriegst so eine Sequenz und dann wohnen die halt bei dir. Und dann gibt es den nächsten Schritt, wo du siehst, was du machen musst, damit sie sich paaren. Ja, also du wenn du dann 2 bekommst, weil irgendwann noch einer kommt, musst du andere Voraussetzungen erfüllen, musst denen auch so ein Haus bauen und jedes dieser Piñatas hat unterschiedlich aussehende Häuser, die so dazu passen zu dem, was für ein Tier sie sind, was super geil ist. Und wenn du das alles gemacht hast, dann kannst du den beiden Pinheads sagen, so, jetzt schlaf miteinander. Und dann sagen die, fuck yeah. Und gehen in ihr Haus und schlafen miteinander, indem sie so jedes dieser Pinheads auch wieder eine eigene Tanzsequenz hat. Also sie tanzen miteinander. Mhm. Teilweise wirklich suggestiv, was super lustig ist, wenn Würmer suggestiv miteinander tanzen. Was hier halt das Paaren ist. Ja. Und dann bekommen die halt ein Kind und hervorragend, dann hast du das geschafft. Und dann, du machst das alles im Endeffekt, weil du Pinatas rausschicken willst. Du bist derjenige, der die Pinatas heranzieht, um dann die zu Partys zu schicken, wo sie dann brutal erschlagen werden können. Tatsächlich kommen sie aber danach wieder. Also die werden zwar irgendwo getötet von Kindern, aber irgendwie tauchen die dann wieder in deinem Garten auf. Aber dadurch, dass du, wenn du quasi die Progression erleben willst, du ständig Platz machen musst für neue Pinatas und ja auch deine Pinatas, die du auch benennen kannst und wo du eine Connection zu aufbaust, und dann kommt da irgendwo eine Schlangenpinata und sagt, übrigens, genau den will ich auffressen, damit ich zu dir komme. Ja, dann musst du den halt opfern, leider. Das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig für manche Leute, dass du keinen dauerhaften Garten dir einfach baust, sondern immer mal wieder Sachen einreißen musst und sogar, nicht vielleicht die Sachen einreißen musst, aber was du machst, je länger du spielst, irgendwann neue Gärten anlegen, die dann komplett separat sind, die du dann anders baust für andere Pinatas, weil das sich so eine Progression teilt. Also es ist super weird vor allem. Ja,
ich habe auch immer das Gefühl, immer wenn ich von Viva Pinata höre, das klingt so eigen und eben auch ein bisschen schwer erklärbar, weil du hast es jetzt erklärt und es, also ich kann zwar so Sachen sagen wie, okay, Harvest Moon meets Tamagotchi oder so und dann hat man eine ungefähre Idee, aber so richtig weiß ich trotzdem noch nicht 100%, wie es sich dann anfühlt, das Spiel zu spielen. Ja. Ich habe gerade ein paar Sachen rausgefunden über Viva Pinata. Also eins wusste ich tatsächlich und deswegen habe ich nachgeguckt und im Zuge dessen ein paar Sachen gesehen. Denn das erste Viva Pinata gab es tatsächlich auch für den PC. Mhm. Ist für den PC erschienen.
Wirklich?
Genau. Ja.
Wow, hatte ich null Erinnerung dran.
Keine Ahnung, ob man das heute noch spielen kann, weil es wahrscheinlich Games Windows Live gebunden ist. Also da müsst ihr mal nachschauen. Dann Trouble in Paradise ist der zweite Teil, hattest du ja erwähnt. Und was du auch erwähnt hattest, war Party Animals.
Party Animals,
das ist so ein Xbox Live Arcade-Ding. Mhm. Hat nur 56 von 100 als Wertungsschnitt, die anderen immer in den 80ern. Es gibt noch ein Viva Pinata.
Okay.
Nämlich Viva Pinata Pocket Paradise für den Nintendo DS.
Oh krass, das wusste ich auch nicht.
Auch von Rare entwickelt. Und als Komponist David Wise, ist also, muss ich mal reinhören in den Soundtrack, weil bei den anderen, genau, da wird Grant Kirkhope als Komponist
angegeben. Hat übrigens auch, die Musik ist hervorragend in dem Spiel, ja.
Hör ich auch immer wieder. Und, also 2008 war der letzte Release, da kam Pocket Paradise raus für den DS. Und es war mal eine 4Kids-TV-Animationsserie geplant, noch vor Release des Spiels, die sogar richtig weit kam in der Entwicklung und die sollte dann auch so während der Episoden oder nach den Episoden Tipps geben fürs Spiel und da war richtig was geplant, hat dann aber nicht funktioniert und die Storyline, die eigentlich für den Cartoon geplant war, kam dann in Trouble in Paradise, also wurde die recycelt sozusagen, um dann da zum Einsatz zu kommen, aber finde ich super interessant, also Viva Pinata ist eine richtige Franchise, ja, 4 Spiele sind daraus gespawnt, aber so richtig
durchgestartet ist es
nie. Durchgestartet nicht, nee, hat keinen. Also, weil es auch so eine Serie ist, ne, erwähnt hat heute kaum noch einer. Wir erwähnen sie jetzt, aber sonst hörst du recht selten davon. Ja. Es gibt einen sehr guten Beitrag bei Cool Ghosts zu Viva Pinata. Den könnt ihr euch mal anschauen. Cool Ghosts ist so eine sehr seltene Videogame-Show. Ja. Aber wenn sie kommt, dann ist sie sehr gut.
Ja, ich kann immer noch den Theme-Song mit singen, weil die Melodie ist fest in den Kopf gebrannt bei mir. Ich habe da, als es rauskam zum Release, beim ersten Teil wirklich Dutzende Stunden mit verbracht. Auch also nicht am Stück Dutzende, aber schon irgendwie 4, 5, 6 Stunden das dann lang gespielt. Und hatte da wirklich so, so viel Spaß mit. Und falls ihr einfach mal erneut, geht einmal in dieses Rare Replay-Ding rein und spielt diese neueren Spiele von Rare ganz offen, einfach nur um zu sehen, wie weird dieses Studio eigentlich war in der 360-Zeit. Und ja, schon wie mutig, würde ich auch sagen.
Mutig auf jeden Fall.
Ja.
Also ich finde, bei mir ist so das Ding, ich hatte zu Rare eine lange Zeit dann keine Verbindung mehr.
Verstehe ich
voll. Und habe sie jetzt wieder vor allem durch Sea of Thieves. Aber ich hatte ja auch lange Zeit dann keine 360, deswegen blieb mir viel auch einfach versperrt vom Rare-Katalog. Und Rare Replay ist momentan wirklich eine der besten Empfehlungen, die man machen kann, weil ihr kriegt da so viel Stuff, so viel Historie und auch so viel historisches Material neben den Spielen,
und so.
Die man sich zwar freischalten muss, aber Trotzdem sind sie drin. Und das ist super cool, weil da sind teilweise die N64-Spiele drin. Da ist eigentlich fast alles drin. Das reicht ja voll weit zurück, auch genau. Zum Super Nintendo.
So wie Donkey Kong fehlt halt, also die ganz
die alten
Side-Scroller. Genau.
Sachen vor allem. Ja. Ja. Also da gibt es dann halt Lizenzprobleme, aber trotzdem sind halt viele Sachen dabei. Okay, ich habe noch ein paar Spiele. Welches nehmen wir denn? Okay, wir nehmen mal eins. Mögen ist vielleicht vielleicht schon wieder etwas, was man relativieren muss, aber auf jeden Fall ein
guter
Spiel,
Start.
An dem ich sehr viel Spaß habe, weil ich es mit Mats und dir spiele. Mhm. Und bei dem ich vielleicht auch ich weiß gar nicht, ob ich so eine andere Erwartung hatte. Ja. Es geht um Resident Evil 6.
Dieses Spiel ist auch immer auf meiner Liste.
Ja, weil Resident Evil 6 ist so vollgepackt mit diesen typischen Set-Piece-Momenten, wie man sie nennt, in AAA-Spielen. Davon gibt es so viele in diesem einen Spiel, weil das ja eigentlich vier Spiele sind mit den Kampagnen. Und ich weiß nicht, ob die Folge schon erschienen ist, aber wir haben tatsächlich Aufnahmen gemacht. Das heißt, wir sind gerade in der dritten Kampagne. Mhm. Und auch die wieder, wir haben irgendwie 2-3 Stunden gespielt und es fühlte sich an, als ob wir schon wieder ein komplettes Spiel durchgespielt haben. Weil so viel passiert ist an verschiedenen Szenarien, die man durchläuft und Dinge, die man macht. Und auch Kampfsysteme, die sich verändern, weil der eine kann dann plötzlich die übelsten Nahkampf-Moves, der andere slidet auf dem Boden rum, oder sliden können sie alle, aber man macht halt Sachen in dem Spiel, die man von außen eher nicht wahrnimmt. Also zumindest sind Sachen, die ich nicht wahrgenommen habe. Ich habe immer wahrgenommen, Resi 6 ist ein Spiel, das so overblown ist, das eine Story erzählt, die total over the top ist.
Weißt du irgendwas von dieser Geschichte noch im Kopf?
Von dem, was wir jetzt gespielt
was
haben?
Was wir überhaupt in Resident Evil 6 gemacht haben.
Nee, nicht wirklich.
Ja, das liegt nicht an der Zeit, die dazwischen passiert ist. Du kannst das alles hintereinander wegspielen und du verstehst, also die verbringen so viel Zeit mit Cutscenes, es ist unfassbar beeindruckend, wie nichts davon hängen bleibt, weil das so kompletter Nonsens ist.
Ja, aber also gerade das auch mit Mats und dir zu spielen, ist halt eine sehr schöne Erfahrung, dieses Spiel wahrzunehmen, weil es halt so ein Blödsinn ist. Und da hilft es extrem, dass es so ein Blödsinn ist. Ich glaube aber auch, ich hätte eine Faszination, wenn ich das alleine spielen würde. Ich glaube aber, es würde mich auch ein bisschen mehr ermüden. Mhm. Weil bei dem Spiel finde ich es tatsächlich sehr hilfreich, dass wir Pausen machen. Mhm. Weißt du?
Ja.
Weil wenn ich mir vorstellen müsste, ich müsste das reviewen und innerhalb von 4 Tagen durchkloppen.
Und du weißt nie, wann es auch. Du denkst immer wahrscheinlich, ja, jetzt muss er langsam.
Genau.
Okay, diese Kampagne ist das gleiche jetzt nochmal oder so. Stell dir mal vor, du spielst das Spiel und weißt nichts darüber zum Launch als Reviewer vor dem Launch. Und du bist dann irgendwann in der zweiten Kampagne, am Ende der zweiten Kampagne angekommen.
Genau.
Diese gibt's ja noch eine dritte. Ja, aber das kann doch nicht sein. Warte mal. Und dann war es ja ursprünglich noch so, dass sich dann erst die Ada-Kampagne freischaltet, die du vorher gar nicht gesehen hast. Das haben die mittlerweile rausgepatcht, dass
die
immer verfügbar ist.
Ich dachte, die war DLC. Okay, nee, habe ich mir falsch gemerkt.
Soweit ich weiß, hast du die freigeschaltet, wenn du alle drei anderen durchgespielt hast. Also dann denkst du, okay, das waren jetzt 25 Stunden oder so, was ist das für ein verrückter Scheiß? Und dann kommt noch irgendwie, und du hast halt noch 7 Stunden, um das Review fertig zu schreiben. Oh ja.
Ja, und ich meine, es gibt ja Leute, die sagen, das total unterschätzt, weil es so ein gutes Kampfsystem hat und diese ganzen Sachen, die du machen kannst. Und irgendwo, ja, sehe ich das, weil es halt viele Optionen hat, die es dir nicht erklärt und die wirklich Spaß machen, weil sie so over the top sind. Aber das Spiel ist ja nicht drauf ausgelegt. Also das Encounter-Design ist nicht drauf ausgelegt. Ja. Es fordert dich nicht in der Hinsicht, es erklärt sich nicht. Also es hat sehr viele Probleme, auch Pacing-Probleme und so ein Kram. Das sei dabei gar nicht unterm Teppich gekehrt. Aber nichtsdestotrotz ist es so ultra interessant, ein Spiel zu sehen, in das so viel Geld und Arbeit reingeflossen ist und das viel zu groß ist, dass die Hälfte kannst du wegschneiden.
Tom, wir haben so viel noch nicht mal gesehen.
Und wir haben so viel noch nicht gesehen.
Es gibt in dem Spiel 5 oder 6 Multiplayer-Modi, die völlig unterschiedlich sind. Es gibt Multiplayer-Modi, in denen man Bosse spielt und gegen eine Gruppe von Leuten antritt. Es gibt Multiplayer-Modi, wo du als Zombie in die Kampagne des Gegners rein kannst und die normalen NPC spielst. Das sind alles Sachen, die nicht mehr existieren, weil das keiner mehr spielt.
Ja.
Aber das sind eigene Spiele eigentlich. Ja. Du hast hier einen Left 4 Dead als Modus drin. Du hast hier irgendwie ein Ding, wo du halt wirklich, also dieses Ding, dass du in die Kampagne kannst und einfach normale NPC spielst und dann wirst du erschossen von dem Gegner und dann spawnst du irgendwo wieder als anderer NPC.
Das ist verrückt.
Das ist fucking insane. Da ist so viel Aufwand drin. Der Mercenaries Mode ist ein eigenes Spiel gewesen bereits und ist hier mega, mega groß. Das hat Koop-Challenge-Adventure-Modi in seinem Multiplayer-Ding. Es ist absolut, und natürlich ein Kern, auch eine Koop-Kampagne. Es ist unglaublich. Und die Kampagne selbst, die ja mega lang sind, haben teilweise unterschiedliche Dinge, die sie zeigen, je nachdem, wen du spielst. Also du machst auch immer wieder mal unterschiedliche Dinge, mhm, je nachdem, welchen der zwei Charaktere du in jeden der vier Kampagnen spielst.
Ja, es ist, also, halt, es ist halt auch, ne, wenn man jetzt das nur von außen mitbekommt, dann bekommt man halt mit, ah, okay, du läufst in Third Person rum und es ist ein Shooter,
ja,
und halt nicht mehr Horror, sondern jetzt Action, was ja ein Großteil der Fankritik, mhm, auch ist, dass es einfach so ein Hollywood-Blockbuster ist und, ja, nicht mehr ein Gruselspiel, auch wenn es in der Leon-Kampagne sich da ein bisschen anbiedert, aber auch, mhm, nicht wirklich.
Genau.
Das ist,
tut ein bisschen so.
Genau, es tut ein bisschen so, es verkleidet sich als Horrorspiel. Und es ist eigentlich ja wirklich Call of Duty aus der Third Person, weil, mhm, du fliegst in Kampfjets, du bist in einem Snowmobil unterwegs, ja, und hast halt richtige Fahrzeugpassagen. Wir waren ja auch so lange Autofahrt über so eine, mhm, Autobahn, die total over the top war. Also es ist so verrückt auch, wie viele Mechaniken dann doch drin, ja, stecken, die sich auch, also Schneemobil zum Beispiel fühlt sich nicht gut an. Mhm. Also man kann damit geradeaus fahren und so ein bisschen lenken und, ja, das war's. Und es fährt auch manchmal alleine in irgendeine Richtung. Also, das ist dann auch nicht ausgegoren, aber halt so faszinierend und so lustig und so unterhaltsam dann, mhm, auch. Es hat ein paar Passagen, die sind langweilig, wenn, ja, du einfach nur durch ein Höhlensystem latscht oder sowas. Aber in der Regel kommst du von einem bizarren Ende zum nächsten und kannst dazwischen halt kaum durchatmen. Und das, gerade wenn man mit Freunden spielt, ist halt eine Gaudi.
Wirklich. Und das machen wir jetzt halt nicht, weil es einfach für die Präsentation nicht so cool ist, aber das dann auch noch im Koop zu spielen, stelle ich mir halt super lustig vor.
Koop hat es auch noch.
Genau, weil, also, sie hat ja auch viele Sequenzen, die wirklich darauf ausgelegt sind, wo zwei Leute unterschiedliche Dinge, ja, machen, also, und der eine den anderen beschützen muss, genau, und der macht irgendwas anderes. Der eine ist gerade irgendwie unter einem Helikopter und schwingt sich da entlang, während Nemesis an einem anderen Helikopter hängt und von dem anderen Spieler beschossen und abgelenkt wird. Es ist absurdester Scheiß.
Ich habe gerade asynchron gesagt, das hat mich neulich Hakairo verbessert.
Oh, asymmetrisch meinst du, ja. Dass du halt nicht immer das Gleiche, genau,
man
so.
Man macht schon synchron machst. Alles, aber.
Da macht es schon asymmetrisch. Synchron, das stimmt.
Danke, Hakairo.
Vielen Dank. Ich würde auch Resident Evil 5 dabei mal erwähnen wollen, falls wir gerade da sind.
Okay.
Weil das ist auch umstritten. Auf jeden Fall nicht so wie bei 6. Bei 6 ist wirklich, da gibt es Leute, die sagen, das ist aber das beste Actionspiel aller Zeiten. Und dann hast du die Leute, die sagen, aber es ist das schlechteste Spiel aller Zeiten. Dann hast du dazwischen Leute wie wir, die sagen, nee, ist beides nicht. Bei Resident Evil 5 ist es so, ich glaube, mittlerweile ist schon so ein bisschen der Kanon, das ist ein zumindest gutes Spiel. Ich glaube, zum Launch sah es nochmal ein bisschen anders aus, einfach weil es so diesen gigantischen Schritt noch weiter zur Action gemacht hat, auch gegenüber 4.
Ich hatte aber zum Launch das Gefühl, dass es gut
angekommen. Die Reviews waren sehr gut, ja. Ich rede,
genau,
da vor allen Dingen auch wieder von der von der Fanreaktion, weil dieses Spiel auch noch so ein bisschen als Horror verkauft wurde,
ja,
und ja, Horror in the Light ist genauso gruselig, wenn du ja, gruselige Sachen im Licht passieren, bla 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 bla.
Das an und für sich stimmt, aber nicht so, wie es
Resident Evil 5 macht. Genau, nicht so, wie Resident Evil 5 das macht. Und aber was Resident Evil 5 macht, und das ist etwas, wofür ich es halt so liebe, Liebe ist vielleicht zu groß, aber sehr mag, und wofür es andere Leute halt gar nicht mögen, ist, das war, also Resident Evil 4 hat da schon einen großen Schritt hingemacht, aber 5 ist wirklich diese absurde 6-Storytelling und Inszenierung, die ich in 6 so liebe. Dass so unglaublicher Nonsens da passiert, weniger auf spielmechanischer Sicht, also hier fliegst du jetzt keine Jets, aber was erzählerisch und in Cutscenes passiert hier, ist kaum zu glauben. Und das ist auch schon in 4 der Fall, aber halt noch ein bisschen zurückgefahren und noch ein bisschen weniger. In 5 ist das ab der irgendwie 5. Spielstunde oder der 3. Spielstunde, ich weiß es nicht mehr genau, wie lange her, dass ich durchgespielt habe, kannst du eigentlich gar nicht mehr glauben, was da eigentlich gerade tatsächlich gerade passiert, auch erzählerisch. Es ist so dumm alles. Es sieht großartig aus, heute noch. Es ist ein wirklich hübsches Spiel. Generell diese Spiele, die diese Engine nutzen, gilt ja auch für 6, sieht ja auch nicht großartig zu viel gesagt. Also wenn du denkst, wie alt das ist, sieht es großartig aus. Aber aus heutiger Sicht sieht es auch okay aus. Der Koop-Modus, super. Hier ist sogar der Koop-Modus ein bisschen wichtiger für die Spielerfahrung als in 6 noch. 6 verliert jetzt nicht so viel, wenn man es nicht im Koop spielt, finde ich. Bei 5 verlierst du wirklich Dinge, weil dann auch sowas wie Inventarmanagement wichtig ist. Also hier ist es noch so, dass du wie in 4 dein Inventar irgendwie anordnen muss, aber in Echtzeit, hier wird nicht pausiert, und dann auch dein Partner quasi nutzt, um ihm Sachen zu geben, und wenn der das dann automatisch verwendet, und das funktioniert alles nicht so richtig. Du merkst, dass die Encounter schon darauf ausgelegt sind, dass zwei Leute hier kämpfen. Okay. Auch es gibt ja Kombosysteme, wo du Gegner hin und her schlagen kannst. Auch hier sehr viel tieferes Kampfsystem, als du glaubst. nicht mal ansatzweise so wie ein 6, aber schon tiefer mit seinem Melee-System. Ich habe es aber auch im Singleplayer durchgespielt, muss ich klar sagen. Ich hatte da Spaß mit dem Singleplayer. Habe es dann aber auch mal, ich weiß nicht mehr mit wem, eine Weile im Koop-Modus gespielt und dann nochmal mehr Spaß dran gehabt. Hat super DLCs und ist auf so ziemlich allen Konsolen heutzutage spielbar. Deswegen würde ich da empfehlen, reinzugucken. Ich habe es tatsächlich auf der PS3 auch gespielt mit dem Move-Controller. Das Ding hat wie Resident Evil 4, weil ich habe, dass ich das erste Mal Resident Evil 4 gespielt habe, war auf der Wii. Das war mein erstes Mal mit Resident Evil 4 und das hat halt dann auch mit der Wii-Mode funktioniert. Und das hat sensationell funktioniert. Das hat mir super viel Spaß
gemacht. Weißt du, ob das rebalanced wurde für die Steuerung?
Weiß ich nicht, nein. Ich vermute mal nicht.
In der Regel sind die Spiele dann dadurch auch einfacher.
Genau, ist es. Also ich habe in Erinnerung, dass das so ist.
Ja.
Aber es ist alles zu lange her, deswegen möchte ich das nicht garantieren. Aber es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich tatsächlich gesagt habe, ich will 5 auch so spielen. Mit dem Move-Controller auf der PS3. Es kann doch andersrum gewesen sein, dass ich erst 5 mit dem Move-Controller gespielt habe und dann gesagt, jetzt will ich explizit 4 auch mit der Wii-Mode spielen. Aber müsste natürlich nicht. Kann man auch sehr gut auf der Next-Gen-Konsole mit normalen Controller
spielen. Oder auf dem PC.
Oder auf dem PC, genau. Da wird's
oder dann jetzt auch sehr auf der Switch.
Ja, es ist so weird. Die Vorstellung, dass du, weiß nicht, 6 mobil auf einer Switch spielst, ist so weird für mich.
Gibt's nicht, hatte Resi 6, hatten diese Spiele Demos auf der Switch?
Auf der Switch, ja. Also Switch hat
6
zumindest eine Demo, ja.
Es wäre eigentlich mal faszinierend, das laufen zu sehen, weil ich glaube, so richtig gut sollen sie ja auch nicht laufen, aber
das weiß ich gar nicht, halt. Alter, wie die
so laufen.
Ja.
Resi 6. Ja, gut. Dann haben wir Resi 6 und 5 quasi gleichzeitig hier mit erwähnt. Ich weiß gar nicht, ob wir noch viele weitere Spiele mit reinbringen wollen. Willst du nur eins?
Ja, eins könnte ich noch,
falls du Bock hast. Also, ich würde dann aber eins von deinen nehmen.
Oh, okay. Ich habe auch so viel. Was nehmen wir denn? Irgendwas, was jetzt nicht ein weiteres Rare-Spiel ist, wäre doch was.
Hast du noch ein Rare-Spiel?
Nee.
Also, ich habe noch mir tatsächlich Spiele aufgeschrieben, bei denen ich dachte, dass sie vielleicht bei dir rankommen könnten.
Ja, sag doch mal.
Soll ich mal eins sagen?
Mhm.
Crackdown 3 zum Beispiel.
Oh, das ist sehr gut. Das habe ich mir nicht, aber das ist ein sehr, sehr guter, sehr, sehr guter Vorschlag. Hat mir mehr gefallen, besser gefallen als den meisten Leuten, glaube ich.
Ja, ja, ja. Also Crackdown 3 hatte einfach das Problem, dass es ewig in Entwicklung war und dadurch Leute ein bisschen mehr erwartet haben als ein Crackdown.
Ganz genau. Und das war, mein Gedanke war so, oh, ich hoffe, es ist einfach Crackdown. Ey, Leute, bitte macht einfach, halt das Maul und lass mich Orb sammeln. Und genau das war es halt.
Ja, ja.
Es ist halt literally einfach exakt Crackdown.
Genau.
Also bei mir ist auch noch so, ich liebe halt Crackdown 1 total. Hat mir super viel Spaß damals gemacht. Und diese Erfahrung dann einfach so nochmal zu bekommen, ist halt, weißt du, was das ist? Das ist exakt die Man-Eater-Erfahrung, die ich jetzt auch hatte. Es ist das ist ein bisschen größer. Du kannst mehr Zeit mit Crackdown 3 verbringen als mit Man-Eater. Ja. Aber diese Erfahrung von, hier ist du ein simples Spiel, das verstehst du sofort. Du hast hier keine großen Online-Elemente. Es gibt den Online-Modus, den ich aber größtenteils ignoriert habe, weil er doof ist. Du spielst das hier einfach vor dich hin. Du musst auch nicht zuhören, was hier passiert, ehrlich gesagt. Sammel einfach, baller ein bisschen, ist es nicht schwierig. Genau. Und dann sind 3 Stunden rum und du hast einfach Freude an deinem Leben ein bisschen gehabt und vergessen, dass gerade 3 Stunden vergangen sind. Und das kann ich voll wertschätzen in einer Zeit, in der so viele Open-World-Spiele einfach 100 Stunden lang sein müssen oder irgendwelche Games-as-a-Service-Mechaniken haben müssen, die ich auch mag grundsätzlich in vielen Spielen, sowas wie in Assassin's Creed. Aber halt, ich merke dann, dass ich dann ein, zwei Mal im Jahr auch sehr diese Erfahrung genieße, wie sie Crackdown mir gegeben hat.
Ja, ich glaube, das ist ein Spiel, was vielleicht noch mal einen Resurgent ist zu viel gesagt, aber zumindest so eine Wertschätzung im Nachhinein erfahren könnte über die Jahre.
Mhm.
Als so eines dieser Spiele, die man einfach so reinschmeißt und man hat sofort Spaß damit und man ist losgelöst von der Erwartungshaltung und diesem ganzen. Also viel, was da mitschwingt, ist ja auch, ach, Xbox ist doof, die haben keine Exklusivtitel und die Exklusivtitel, die sie haben, sind halt auch doof.
Mhm. Nicht komplett falsch, aber
ja, also,
ich weiß, was du meinst.
Es stammt ja alles aus einer
anderen
Wahrnehmung, die schon auf etwas basiert. Also es ist nicht so, dass das komplett falsch ist, da hast du schon recht. Und Crackdown 3 hat ja auch jetzt, es macht ja nichts, was so herausragend ist, dass man sagen würde, okay, das ist jetzt ein Achievement dieses Spiels. Aber hätte es eben die Vorberichterstattung nicht gegeben, sondern wäre es einfach gedroppt, hätte man es eher akzeptieren können als das, was es ist. Nämlich so ein Spielplatz, in dem man den ganzen Chaos auch teilweise Multiplayer veranstalten kann. Und das wäre es gewesen. Und es ist nicht dieses eines dieser seltenen Xbox-exklusiven Spiele, das dann halt verglichen wird mit God of War und Spider-Man und den ganzen PlayStation-Dingern. Und da kann es halt nicht mithalten.
Überhaupt nicht, überhaupt nicht.
Es beziehungsweise für manche Leute schon. Also ich sage jetzt, kann es nicht mithalten im Sinne von Produktionswert, Erwartungshaltung, Rezeption. Aber ich realisiere, dass es Leute gibt, die sagen, ich spiele 10-mal lieber einen Crackdown 3 als einen Spider-Man oder God of War oder Last of Us.
Ja. Es ist super interessant, weil mir jetzt gerade aufgefallen ist, dass es halt das zweite Spiel in dieser Liste ist, wo ich eine unglaublich viel bessere Version technisch auf Gamescom gespielt habe.
Stimmt.
Weil da habe ich, glaube ich, 4 Jahre oder 3 Jahre vor Release oder so eine der beeindruckendsten Technik-Demos.
Das war die Multiplayer.
Da warst du in einem Raum in der Gamescom mit irgendwie 4 anderen Leuten und einem der Entwickler. Und da haben sie dir so eine Multiplayer-Map einfach gegeben und hatten oben so eine Anzeige, wie viele Xbox-Cores gerade benutzt werden, live, weil es halt in der Cloud alles funktioniert hat. Und dann konnte es halt, ich hatte die Kontrolle in der Hand, was super weird ist, weil das Spiel einfach 4 Jahre noch raus war oder so, aber ich hatte die Kontrolle in der Hand.
Wusste man ja zu dem Zeitpunkt.
Genau. Und habe dann dieses Spiel spielen können. Also, es war in dieser Zeit noch kaum mehr als halt eine große Map, wo halt alles zerstörbar war. Aber das war die beeindruckendste Zerstörung, die ich je gesehen habe und bis heute auch gesehen habe. Ist gerade so komplett immer, so ständig in meinem Kopf, weil ja auch jetzt gerade Dead Island 2 geleakt ist, der ursprüngliche Bild von Jager. Und das war auch der, den ich gespielt habe auf der Dead Island 2 habe ich auf der Gamescom mal gespielt. War das gleiche Jahr? Cool. Weiß ich gar nicht. Und dieser Bild ist jetzt geleakt, was ich auch sehr, 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 sehr lustig finde. Das ist eigentlich, also das passiert sehr, sehr selten, dass ein Spiel so früh oder so viel passiert damit, dass es so weit von Release weg ist und die Presse trotzdem schon dran darf. Deswegen
vielleicht kriegen wir einen Crackdown 3 Update für die Xbox Series X, wo dann das wieder hergestellt wird.
Ja, ich glaube, Crackdown ist jetzt ein bisschen tot.
Ja.
Einfach weil diese Serie, du kannst damit niemanden mehr hypen.
Ich glaube auch nicht.
Selbst wenn du irgendwas zerstören willst oder so, musst du was anderes machen.
Du hast ja schon gemerkt, als Crackdown angekündigt wurde, war es noch so, oh cool, ein neues Crackdown.
Ja.
Und dann vergingen die Jahre und das wurde halt einfach ein Witz.
Genau.
Es wurde einfach ein Witz. Es ist so traurig, weil ja auch irgendwann die Gameplay-Demos nicht mehr gut aussahen zu dem Spiel. Yep. Und man sich so dachte, das ist euer Spiel.
Das ist Crackdown.
Aber ich glaube, da ist Microsoft jetzt gerade in einer besseren Position. Aber wo du gerade Zerstörung sagst, ich hätte echt gerne Next-Gen Red Faction.
Ja, ist, glaube ich, sehr wahrscheinlich, dass wir das bekommen. THQ Nordic hat die Lizenz.
Stimmt, das jetzt
bei dir.
Remastered.
Sie haben es ja auch intern irgendwie gerade zwischen THQ Nordic und Deep Silver
Koch
umhergetauscht. So. Und da war auch das bei. Also ich glaube, es ist jetzt wieder bei Volition wirklich die Red Faction, weil Volition gehört ja auch zu THQ Nordic mittlerweile. Wir wissen, dass sie an einem Saints Row-Spiel arbeiten, aber ich halte es für sehr wahrscheinlich. Vielleicht nicht von Volition, aber dass wir in irgendeiner Form einen Saints Row, ein Red Faction-Spiel bekommen in den nächsten 4 Jahren.
Ich finde so Zerstörung in einem Spiel, die realistisch und frei ist, immer noch faszinierend. Also das habe ich gemerkt, als die halt Remastered-Version von Red Faction Guerrilla rauskam und das heute immer noch irgendwo beeindruckend ist. Und mir fallen gerade wenig Spiele der PS4 und Xbox One-Generation ein, die da noch mal groß was mit gemacht haben. Mhm. Natürlich hast du ein Battlefield oder so, in dem du auch Häuser kaputt machen kannst und das sieht auch geil aus und ist auch ein cooles Feature. Aber es war nicht noch mal Kernfeature in dem Spiel, zumindest kann ich mich jetzt gerade an keins erinnern.
Nee, wo es für mich am konkretesten ist, aber das ist auch kein Kernfeature, ist halt Control. Aber das, was du sagst.
Ja, aber das ist. Ja, ich weiß, was du meinst.
Also da ist es halt kein Gameplay-Feature wie in Red Faction, dass du dir Wege durch das Ding buddelst. Aber
wobei du halt Gegenstände benutzt als Waffen.
Genau, aber dein Punkt trifft da trotzdem auch drauf zu, weil auch da hat es mir komplett den Kopf zerstört.
Ja.
Diese Zerstörung, wenn die gut ist, weil das nie zum Standard wurde in dieser Industrie, ist immer noch ein Punkt, wo du einfach mich sofort mitkriegst und wo ich einfach denke, holy shit, das ist revolutionär, was ich hier sehe.
Also es ist halt so inhärent spaßig, in Red Faction Guerrilla so ein Gebäude vor dir zu haben und jetzt zu sagen, so jetzt baue ich mal jetzt mal hier eine Mine und hier eine. Und jetzt mache ich sie alle, gleichzeitig aktiviere ich sie und dann gucke ich mir an, wie das zusammenfällt. Und das ist so kindliche Freude.
Da muss man gar nicht genug Komplimente für aussprechen. Das ist ein eigener Multiplayer-Modus. Was für ein geiler Modus. Ja, es gibt einen Multiplayer-Modus, wo du einfach nur
den Schaden.
Genau, du bekommst halt eine bestimmte Waffe an die Hand und eine bestimmte Anzahl davon. Und dann spielst du abwechselnd mit anderen Leuten und musst dann mit diesen Waffen auf dieser Map möglichst viel Schaden anrichten. Ja. Und das ist so lustig. Das macht so viel Spaß. Weil auch egal, was der andere macht, es macht immer Spaß zuzugucken. Wenn nichts passiert, ist super lustig. Wenn viel passiert, sieht es super geil aus. Ja. Es ist ein, also Guerilla und Armageddon ist immer noch eine der weirdesten Schritte, die es je gab. Warum, wie, wer was für eine gute Idee hielt, werde ich nie verstehen.
Ja, Armageddon, haben sie einfach so ein lineares Ding draus, eigentlich ein Singularity draus gemacht.
Genau, das so ein bisschen Zerstörung hatte ab und zu, aber war nicht der Punkt. Und ich denke, das war euer eines Ding, hä?
Aber man hatte ein Pony als Waffe. Kleines Einhorn.
Ja, das war cool. Da wollten sie Saints Row leider auch machen.
Ja, so ein bisschen. Das ist wirklich so. So ein bisschen diese Albernheit mit drin.
Ja. Gut, Freunde, das soll es mit einer neuen Folge von Hooked on Topic gewesen sein. Wie immer, bitte schreibt uns doch eure Spiele für dieses Thema in die Kommentare.
Die nächste Folge
in 2 Jahren. Bei Patreon oder YouTube, genau. Vielleicht hat Dopsy wieder ein offensichtliches Spiel, das wir vergessen haben, Dark Souls 3, und kann das uns benennen. Ich habe wieder sehr viel Spaß hiermit gehabt. Danke auch für den Crackdown-Vorschlag. Ihr unterstützt uns bereits. Ich muss euch, glaube ich, gar nicht weiter irgendwelche Links an die Hand geben. Stattdessen bedanke ich mich ganz ausdrücklich bei euch für euren Support. Sehr, sehr wichtig, sehr, sehr wertgeschätzt. Ihr seid spitze und wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes Wochenende, falls ihr am Wochenende guckt oder hört, und eine wunderschöne Woche, falls ihr in der Woche hört.
Genau, vielen Dank und zockt was Schönes. Ja. Zum Beispiel
Viva Piñata.
Viva Piñata, nee, da bin ich auch dafür.
So.
Lass uns doch mal beide dafür einigen. Holt euch jetzt Rare Replay und da spielt er Viva Piñata und Banjo-Kazooie Nuts and Bolts.
Ja, now that is a cause I can get behind. Ja. Hell yeah.
Okay,
tschüssi.